Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografie to Good. Heute wieder mit der Fotosprechstunde mit Doc Michael. Und es ist heute eine relativ spannende Folge, denn ihr erlebt mich mal wieder leicht angeschnupft und völlig übermüdet und total gestresst und gleichzeitig total überdreht wahrscheinlich. Ich versuche das nicht zu sehr auszuleben hier bei der Aufnahme. Aber es ist heute der 28. Februar. Das wird jetzt bei dem einen oder anderen nicht klingeln, aber alle, die wissen, dass gerade Karneval in Köln und Umland und Mainz und wo überall Karneval und Fasching gefeiert wird, alle, die das wissen, haben so eine Ahnung, Moment, da war doch was, das geht doch dieses Jahr recht lange. Und so ist es, heute ist quasi Karnevalsfreitag, gestern war Weiberfastnacht oder Altweiber, ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt noch viel mehr Bezeichnungen für, wenn man über ganz Deutschland hinweg guckt, die habe ich aber jetzt alle gar nicht parat. Und dementsprechend ist bei mir und meiner Band Cool und the Gang gerade Hochkonjunktur und wir sind jeden Tag unterwegs, haben alleine gestern von 11.30 Uhr bis 22.15 Uhr 8 Auftritte gespielt. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, hä, wie geht denn das? Das ist doch viel zu wenig Zeit. Ja, wir spielen immer nur 25 Minuten, beziehungsweise der letzte Auftritt war ausnahmsweise mal ein 45-Minuten-Auftritt. Aber es gibt halt immer laufende Karnevalsveranstaltungen, bei denen ein Programmpunkt den nächsten jagt. Verschiedene Bands treten auf, verschiedene Solokünstler, Redner, Tanzgruppen, Tanzgarden, dem klassischen karnevalistischen Gardetanz und eben auch Bands. Und ja, da sind wir dabei und genau, dementsprechend bin ich ein bisschen müde, ein bisschen schlapp. Und ja, diese Schlaflosigkeit und die wahnsinnige Grippewelle, die im Moment um sich schlägt und Erkältungswelle und Corona-Welle und RS-Virus-Welle und was im Moment alles unterwegs ist, die hat mich bisher, Gott sei Dank, ich brauche irgendwas aus Holz zum Draufklopfen, wo ich das gerade sage, Moment mal, habe ich irgendwas, ich nehme meinen Kopf. Hat bisher, Gott sei Dank, mich verschont. Aber so ein bisschen angezählt ist mein Immunsystem natürlich auch. So, und deswegen klinge ich heute mal wieder so ein bisschen wie Kermit der Frosch, aber ihr werdet es mir sicherlich nachsehen. Das seid ihr ja schon fast gewohnt von mir. Meine Nasenschleim heute sind irgendwie ein Thema für sich. Also, heute gibt es ein kleines Follow-up zu zwei Sendungen, die ich gemacht habe, zu zwei Fotosprechstunden. Und ganz am Ende bringe ich noch ein aus dem Karneval entliehenes Thema mit. Das wird jetzt kein Riesenthema, das man stundenlang besprechen kann. Aber ihr werdet sehen, es gibt eine schöne Verbindung zwischen dem, was mir letzte Woche mit meiner Band passiert ist und der Fotografie. Ja, gibt es eine schöne Querverbindung. Aber zuallererst gehen wir mal auf ein paar Folgen Fotosprechstunden ein und eure Reaktion darauf. Erstmal vielen Dank überhaupt. Die tollen Kommentare und Nachfragen und Beiträge von euch bei Instagram unter dem Post, das freut mich total, dass ihr die hört, die Folgen und dann direkt dazu eigene Gedanken habt und mir die da drunter schreibt, uns die da drunter schreibt, der Falk liest es ja auch. Das macht die Sache total interaktiv und spannend, vor allem auch mal eure Erfahrungen zu hören. Und ich fange mal an mit der Folge vom, wann war es denn? Aus Januar. Und zwar ging es da um fotografische Fails. Kamera-Fails, wobei ich bis heute finde, ja gut, das Wort Fail habe ich vielleicht ein bisschen zu groß aufgeblasen, denn da steckt so viel Versagenskultur drin, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig sehe. Aber klar, versehentliche Fehlbedienungen, sagen wir mal so. Und da hatte ich noch schöne Rückmeldungen. Einerseits von Markus, der auch Videos gekillt hat, indem er die Karte formatiert hat, nachdem er die Bilder importiert hat. Also genau das gleiche, was mir passiert ist. Bei ihm war es leider ein Hochzeitsvideo. Ja, Markus, das tut mir leid. Wenn man das hört, das tut richtig weh. Der schlimmste Fall, der bei mir mal eingetreten ist, war ein Tanzgarden-Probenwochenende. Meine Frau und meine Kinder tanzen auch in einer Tanzgarde, natürlich in verschiedenen Altersstufen dieser Tanzgarde. Sie gibt es von Kinder zu größere Kinder, zu Jugendtanzgarde, zu Erwachsenentanzgarde. Und alle haben zusammen aber ein Probenwochenende gemacht. Und ich durfte ein bisschen Fotos machen dabei und so ein bisschen dokumentieren. Und die Tanzgarde hatte sich gewünscht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die genau gemacht haben. Sind die in Spagat gerutscht oder so? Auf jeden Fall hatten sich alle in einen großen Kreis in einer Dreifachturnhalle aufgestellt. Und ich stand in der Mitte und sollte einen Drehschwenk machen, während die Mädels der Reihe nach, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Spagat rutschen oder sowas. Und habe ich auch gemacht, hat auch gut geklappt. Ja, und dann ist mir genau das Gleiche passiert. Die Enttäuschung war, naja, ich sag mal spürbar. Sie haben mich verschont und nicht irgendwie erschlagen oder so, aber es war schon, schade, weil man sich diese Aktion natürlich extra ausführlich ausgedacht hat und naja, dann war das Video halt weg und es gab auch kein Backup und mir ist es natürlich auch erst aufgefallen, als das Probenwochenende längst vorbei war, weil ich dann erst die Karte formatiert habe und Melanie dann irgendwie zu mir sagte, wie sieht's eigentlich aus, wie ist denn das Video geworden? Und dann, ja, fielen mir die Schuppen von den Augen, dass ich die Karte schon gekillt hatte. Ja, so schnell kann es gehen. Also immer dran denken, wenn ihr gefilmt habt und in Lightroom die Karte auswerfen lassen nach dem Import. Vielleicht erst die Videos importieren oder zumindest dick auf dem Zettel haben. Da könnten auch noch Videos drauf sein. Von daher, ja, guter Tipp nochmal von Markus. Dankeschön. Ulrika hat auch noch was Spannendes geschrieben. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber das hat direkt auch noch eine zweite Geschichte bei mir reaktiviert im Kopf, von der ich mal gelesen habe. Bei ihr war es so, sie war in einem Hobby-Astro-Verein, glaube ich, auf einer Sternwarte und hat ihre Kamera ans Teleskop angeschlossen. Das geht übrigens eigentlich mit fast jeder Kamera, falls ihr da auch mal Lust drauf habt. Ihr müsst nur einen Adapter haben. Also es gibt viele Fernrohre haben so ein T2-Gewinde. Das heißt, ihr braucht im Prinzip nur einen Adapter von eurem Kamera Bajonett auf T2 und könnt die dann direkt ans Teleskop dran schrauben und habt da mal richtig Brennweite und richtig Öffnung, vor allem je nach Teleskop, auch mal über einen Meter. Und das ist natürlich super spannend, damit mal rum zu experimentieren. Bei ihr war es nun aber so, dass auf ihrer Display-Taste, ich glaube, es war auch eine Sony, oder? Ulrika, ich glaube, es war auch eine Sony. Genau. Und da war drauf konfiguriert, dass damit der Wechsel zwischen Bildschirm und Sucher erfolgen konnte, also Bildschirm deaktivieren quasi. Und das ist ihr wohl aus Versehen passiert, ohne zu wissen, dass man das auf dieser Taste kann. Und dann brach die Verzweiflung aus, weil die Kamera einfach ihr Display nicht anschalten wollte. Wenn man natürlich nicht weiß, welchen Knopf man drücken soll, dann ja, wird es schwierig. Und wenn die Kamera irgendwo unterm Teleskop hängt, wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Das kann in eine rechte Sportsession ausarten, gerade wenn das Teleskop irgendwie steil nach oben guckt und der Sucher unten montiert ist oder das Okular oder da, wo das Okular eigentlich sein würde am Teleskop und jetzt die Kamera hängt, kommt man eventuell gar nicht so weit unter die Kamera, dass man noch durch den Sucher gucken kann. Ja, war natürlich doof, dass das passiert ist, denn dann stresst man sich total und fragt sich, warum zeigt mir meine Kamera kein Bild an? Eigentlich ist es nur ein Knopf gewesen, der eben das Display deaktiviert hat. Ja, das kann passieren und das sind dann auch so Kleinigkeiten, die aber einem ziemlich den Spaß verhageln können, wenn es einem passiert. Dazu ist mir auch noch eine spannende Geschichte eingefallen, die noch eine etwas langfristigere Tragweite hatte für denjenigen. Und zwar war ich früher in der Facebook-Gruppe sehr aktiv, ab und zu gucke ich da auch noch rein, aber ja, nicht mehr so regelmäßig, weil ich allgemein nicht so viel auf Facebook unterwegs bin. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ist einfach die eine Plattform zu viel, glaube ich. Und da hatte jemand in einem Sony-Technik-Forum berichtet, dass er im Menü von diesem automatischen Wechsel zwischen Bildschirm und Sucher gewechselt hatte auf nur Bildschirm. Und dann ist er mit der Kamera irgendwo gegengestoßen und hat den Bildschirm gekillt. Also das Display ist kaputt gegangen. Und weil er aber nicht wusste, wie oft er nach rechts und unten und so weiter, ich meine, das Sony-Menü ist ja schon also ein Sakrileg für sich, für viele. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, deswegen fühle ich mich da ganz wohl. Aber ich glaube, blind zu dem Punkt finden, wo man wieder von Display auf Sucher schaltet oder auf automatischen Wechsel, würde ich jetzt auch nicht. Naja, und so ließ sich die Kamera eben überhaupt nicht mehr bedienen, weil natürlich man nicht mehr sehen konnte, in welchem Modus ist man, in welcher Menüzeile und Spalte ist man, wie schaltet man wieder zurück auf den Sucher, um zumindest die Kamera erstmal benutzen zu können. Natürlich lief es am Ende darauf hinaus, dass die Kamera eingeschickt wurde und ein neues Display eingebaut wurde und so weiter. Aber ist natürlich, wenn einem das bei der Arbeit passiert, beim Auftrag, keine Ahnung, im schlimmsten Fall vielleicht auf einer Hochzeit oder sowas, und man haut sich das Display kaputt, hat aber die ganze Zeit die Kamera auf Display only stehen, ja, dann ist für diese Kamera auf jeden Fall der Job gelaufen. Da kann man nur hoffen, dass man einen zweiten Body dabei hat und irgendwie im Objektivpark eine Linse, mit der man sich zutraut, den Auftrag zu Ende zu bringen. Sonst guckt man natürlich echt tief in die Röhre. Und ja, den Stress möchte ich nicht haben. Also ich stelle es mir schon schlimm genug vor. Es ist mir zum Glück, ich muss schon wieder auf Holz klopfen. Na, ich nehme mal Metall. Mir ist zum Glück noch nie passiert, dass auf einer Hochzeit irgendwie ein Body den Geist aufgegeben hat. Da gibt es ja die verrücktesten Stories von festgegangenen Verschlüssen und so weiter. Naja, zum Glück noch nie passiert. Zum Glück immer bisher alles zuverlässig gewesen. Und ich bin auch immer mit zwei Bodies unterwegs und hätte dann zur Not noch einen zweiten, um damit irgendwie zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe. Aber die Vorstellung ist trotzdem sehr gruselig. Aber zu diesem Thema kommen wir auch gleich noch mit meinem Karnevalsquerverweis. Dann hatte ich noch eine schöne Rückmeldung von Stefan. Und zwar hatte er zwei spannende Mini-Kamera-Fails noch nachgeliefert. Und zwar einerseits das Thema Stabilisator, Bildstabilisator in der Kamera, entweder mechanisch im Objektiv oder über den Sensor, der beweglich aufgehangen ist und stabilisieren kann. Und zwar gibt es ja diese, ja, ist es eine Regel, ja doch, oder eine starke Empfehlung im Fotografenbereich, wenn man die Kamera aufs Stativ stellt und mit dem Stativ Fotos macht, längere Belichtungen und so weiter, den Bildstabilisator auszuschalten, um zu verhindern, dass der womöglich Verwacklungen korrigiert, die gar nicht da sind, weil die Kamera eben auf dem Stativ ist. Und ich glaube, es ist eher ein Thema der Vergangenheit, aber da könnt ihr mir auch gerne mal eure Rückmeldungen geben, wie da eure Erfahrung ist, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Die Empfehlung war früher, macht es aus, weil die Kameras früher dann regelmäßig unschärfere Bilder gemacht haben, wenn der Stabilisator an ist, was erstmal grotesk klingt, aber ja, das rührt daher, dass der Stabilisator eben versucht hat, weiter zu kompensieren und dadurch minimale Bewegungen des Sensors oder eben der Korrekturgruppe im Objektiv ausgeführt hat, obwohl die Kamera bombenfest auf dem Stativ steht und gar nichts wackelt und dadurch so minimale Bewegungsunschärfen bei Langzeitbelichtungen entstanden sind, die ohne eingeschalteten Stabilisator, weil sich dann gar nichts mehr bewegt, nicht entstanden sind. Ja, und wenn man dann hinterher die Kamera vom Stativ runternimmt und den Stabilisator nicht mehr anschaltet, sich aber trotzdem zutraut, weiter eine Zehntelsekunde aus der Hand zu fotografieren oder so, kann das schon mal, je nach Brennweite und so weiter, ne, ihr wisst Bescheid, die gute 1 durch Belichtungszeitregel, nee, 1 durch Brennweite-Regel, so, also ein 50mm Objektiv hält man gesichert oder halbwegs gesichert noch ruhig bei einer 50stel Sekunde und so weiter und 200mm bei einer 200stel und so. So ganz geht das manchmal nicht auf und das hat auch ein bisschen was mit dem eigenen Puls im Moment des Auslösens zu tun und der Ruhe, die man in den Händen eben so hat, das kann man auch ein bisschen trainieren. Ja, aber wenn man dann natürlich anfängt, deutlich länger zu belichten, also ich mache mit meinen Sonys auch ab und zu mal irgendwas so im 1-Sekunden-Bereich noch aus der Hand, wenn es unbedingt sein muss. Und mit dem Bildstabilisator, wenn man sich sehr gut konzentriert, haut das schon irgendwie auch ganz gut noch hin. Aber wenn der aus wäre, mit Sicherheit nicht mehr. Naja, und da muss man dann eben auch dran denken. Meine Haltung dazu ist so ein ganz klein bisschen, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen Kameras ist und ich weiß nicht, wie das bei älteren Kameras, also noch älteren Kameras ist und da müsst ihr am besten mal ein bisschen rumprobieren und einfach mal herausfinden, wie das bei euch ist. Ich lasse den Stabilisator eigentlich immer an. Also auch wenn ich auf dem Stativ eine Langzeitbelichtung mache, weil ich, keine Ahnung, mal eine Nachthimmel fotografiere oder so, ich habe da noch keine relevanten Verwacklungen gemerkt. Also das viel größere Problem ist ja oft eher mit einem Objektiv, mit trotz aller Hilfsmittel, mit Fokus Peaking und Fokus Lupe und so weiter, sauber einen Nachthimmel zu fotografieren und zu fokussieren, weil man super wenig Lichtinformation im Moment des Fokussierens auf dem Sensor hat. Deswegen belichtet man das lange und das Rauschen ist oft so stark dann schon irgendwie auch im Fokussieren, dass das Fokus Peaking so ein bisschen mit dabei ist, irgendwie schon alles gelb zu markieren, bevor es scharf ist und das Rauschen wird so ein bisschen mitmarkiert und man weiß gar nicht so richtig, ist das jetzt scharf oder nicht und dann fängt man an irgendwie so lange zu drehen, bis der Stern möglichst klein im Bild ist, aber das ist dann oft auch ja, im Rahmen der Auflösung der Bildschirme beziehungsweise Sucher oder eben auch des Sensors gar nicht so richtig einfach. Bei einem richtig guten Objektiv sollte es ja am Ende eigentlich so sein, dass ein Stern die Ausdehnung von genau einem Pixel hat, wenn man optimal fokussiert hat. Und dass das natürlich nicht so ganz der Realität entspricht, ist auch klar, ne? Aber eigentlich ist ein Stern so weit weg, dass es im Prinzip von der Lichtwirkung einem Laser gleichkommt. Also es ist ein einziger gebündelter Lichtstrahl, der hier noch ankommt, weil es eben so weit weg ist, dass der Stern von hier aus gesehen keine Winkelausdehnung mehr hat. Es ist wirklich nur ein Punkt, eine Punktlichtquelle. Und ja, dementsprechend müsste es eigentlich nur ein Pixel treffen, was natürlich dann nicht tut und deswegen ist es so schwer zu fokussieren. Ja, aber damit habe ich auf jeden Fall schon viel öfter gekämpft, als dass mir der Stabilisator eine vermeintliche Bewegungsunschärfe ins Bild gebracht hätte, die er nicht hätte machen müssen, weil er irgendwas versucht hat zu kompensieren, was nicht da war. Also probiert mal mit euren Kameras aus, stellt die mal aufs Stativ, schön abends im Dunkeln, 30 Sekunden belichten und dann macht ihr einfach mal, am besten vorher fokussieren, dass es auf jeden Fall nicht am Fokus liegt, irgendwas vielleicht doch Erleuchtetes, eine Häuserwand gegenüber oder so. Dann könnt ihr mal einfach ausprobieren, wenn euch das interessiert. 30 Sekunden die Häuserwand mit Stabilisator belichten und das gleiche nochmal ohne Stabilisator, ohne irgendwas anderes zu ändern. Und dann schaut mal, wie stark sind die Verwacklungen wirklich, die der Stabilisator auf einem Stativ verursacht. Ich glaube, bei neueren Kameras kann man das fast immer getrost vergessen und einfach den Stabi immer anlassen, weil der eigentlich gar keine Nachteile mehr bringt. Ich wüsste gerne mal, da müsste ich mal jemanden fragen, der sich damit mehr beschäftigt, was denn so bei ICM, also Intentional Camera Movement Fotografie, mit dem Stabilisator ist. Da wird ja mit Sicherheit jeder den Stabi ausschalten. Also wer das nicht kennt, da geht es darum, ganz klassisches Beispiel, in einem Wald zum Beispiel Bäume zu fotografieren. Aber man belichtet relativ lang und wackelt dabei mit der Kamera sauber von oben nach unten, sodass die Bäume quasi entlang ihrer Stämme zerschwenkt werden in eine Bewegungsunschärfe, die man eben intentioniert, intentional ausführt, sodass die Bäume quasi nach rechts und links aussehen wie ein Baum, aber sie sind eher, es sieht fast eher aus wie ein Gemälde, weil die nach oben und unten ihrer Struktur beraubt werden, indem man die eben verwischt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich denke mal, das werden die meisten Fotografen, die sich damit regelmäßig beschäftigen, ohne Stabilisator machen. Aber wer das gerne macht, Ralf, vielleicht du, erzählt doch mal, ob ihr den Stabi ausmacht oder ob ihr den anlasst oder ob ihr da so einen Modus aktiviert für Sportfotografen, der nur in einer Achse zum Beispiel stabilisiert und in der anderen nicht. Das fände ich mal spannend. Erzählt gerne mal. Ja, dann haben wir noch einen Punkt, auch vom Stefan, und zwar das Touch-Display, also wenn auch Kamera sowas hat, und die geliebte Nase, wenn man dann durch den Sucher guckt. Habe ich mich auch schon oft vorgefürchtet, deswegen ist bei mir die Touch-Funktion an der Kamera auch oft aus. Ich habe es aber, glaube ich, wenn ich sie anhabe, auch selten so richtig problematisch gehabt, dass ich mit der Nase dann irgendwas bediene, was ich nicht bedienen will. Aber ich glaube, das ein oder andere Mal ist es mir schon passiert und das ist natürlich total nervig. Ne? Also auch da, wenn eure Kamera irgendwas Komisches macht, während ihr durch den Sucher guckt und ihr euch fragt, hä, was ist denn da los? Schaut mal, ob ihr vielleicht, sofern es die Funktion bei euch gibt, die Touch-Funktion am Display aktiviert hat und eure Nase gerade der Kamera Dinge mitteilt, die ihr ihr gar nicht mitteilen wolltet. Zum Beispiel Verschieben eines Fokuspunkts oder so ist ja so ein typischer Punkt. Oder noch schlimmer, wenn man den, wie heißt denn das? Naja, quasi den Touch-Auslöser aktiviert hat und mit dem Berühren mit der Nase schon ein Bild macht, bevor man überhaupt den Auslöser gedrückt hat, weil die Kamera dann direkt dahin, wo man getippt hat, fokussiert und ein Bild macht. Weiß gar nicht, ob alle Kameras das können, wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr die Funktion habt und ihr wundert euch, warum die Kamera immer schon ein Bild macht, wenn ihr durch den Sucher guckt, schaut doch mal, ob ihr eventuell den Touch-Auslöser oder zumindest die Touch-Funktion vom Display anhabt und die vielleicht für die Fotografie durch den Sucher lieber deaktivieren wollt. Das könnte zum Beispiel auch wieder so ein Stativthema sein, ne? Dass man vielleicht auf dem Stativ viel übers Display arbeiten möchte und dann Touch aktiviert hat, um einfach ein bisschen komfortabler bedienen zu können. Und wenn man aber durch den Sucher schaut, wenn die Kamera nicht auf dem Stativ ist, dann vielleicht lieber das deaktivieren will, um so ein bisschen weniger, ja, Fehlerquelle zu haben. Ja, das waren die Rückmeldungen zu den kleinen Kamerafails aus der letzten Folge Fotosprechstunde. Und jetzt habe ich noch Rückmeldungen zu der Fotosprechstunde davor, wo ich über Sensorgrößen gesprochen habe und so ein bisschen Perspektive, Brennweite und so weiter. Und da gab es erstmal, das fand ich super, einen Kommentar von Uwe, der auf die Sensorstrecke von Krollop und Gerst hingewiesen hat. Auch dafür von meiner Seite gerne Werbung. Also wer sich dafür auf der technischen Seite informiert, da gibt es eine ganze Playliste auf YouTube von Krollop und Gerst, wo Martin Krollop wirklich ausführlich auf ganz viele Dinge eingeht, unter anderem auch auf Perspektive, Crop-Faktor, Mittelformat-Look und so weiter. Das kann ich jedem ans Herz legen, der ein bisschen Zeit mitbringt und sich ein langes Video oder mehrere Videos anschauen will zu diesem ganzen Thema. Und der Patrick hat uns noch einen Tipp zugespielt dort, den ich hier auch nochmal kurz erwähnen will. Und zwar das Video Perspective of Angle of View, Quatsch, Perspective and Angle of View, von Nick Rains auf dem Leica Camera Account bei YouTube. Da geht's eben auch um das gleiche Thema am Beispiel der Leica Q3 und der Leica Q343, was ja im Prinzip, ne, ihr kennt die wahrscheinlich alle, aber nur, um es nochmal klar zu machen, das sind zwei Kleinbild-Digitalkameras mit fest verbautem Festbrennweitenobjektiv, einmal eben die klassischen Leica Q 28mm f1.7 und bei der Q43 immer ein 43mm f2. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie falsch im Kopf gehabt. Habe ich nicht nochmal extra nachgeguckt, weil ich mir zu sicher war. Falls ich jetzt Quatsch geredet habe, seht es mir bitte nach. Genau, und da dreht es sich im Prinzip um das gleiche Phänomen. Was ist Perspektive? Wie spielt die Brennweite da rein und so weiter? Was verändert sich wirklich? Was ist Kompression und so weiter? Genau, könnt ihr auch mal reinschauen. Ich verlinke mal beides in den Shownotes. Da müsstet ihr aber bitte in eurem Podcast-Player gucken, nicht bei Instagram, weil da Links einfügen in Posts immer so ein bisschen umständlich ist. Deswegen schaut gerne mal in die Shownotes, da haue ich euch die Links mit rein. Und dann hatte ich noch eine weitere Nachfrage vom Ike zum Thema Telekonverter und wie sich das Ganze denn dann rechnerisch verhält, weil der ja Licht schluckt und dann auf einmal die Kamera nur noch F8 beim Zweifachkonverter sagt, wo sie vorher F4 angeboten hat und so weiter. Ich sag viel und so weiter, es tut mir leid. Und die Frage war so ein bisschen, wie ist das denn jetzt überhaupt und was macht das denn mit dem Bokeh und so weiter? Dazu fangen wir einmal, das wird jetzt ein klein bisschen mathematisch, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz gut nachvollziehbar am Ende, warum denn überhaupt die Blende nicht mehr so weit aufgeht, in Anführungszeichen, ich mache gerade große Anführungszeichen in der Luft, warum geht die Blende nicht mehr so weit auf, wenn der Telekonverter angeschlossen ist? Warum bietet mir die Kamera auf einmal nicht mehr die Offenblende an, die doch auf dem Objektiv draufsteht und die ohne Konverter doch auch geht? Und da ist einfach die Physik im Weg. Und das ist gar nichts mit der Blende an sich zu tun, sondern damit, dass wir die Brennweite verlängern. Wir stellen uns mal vor, so, wir sind jetzt mal hier schön im Wildlife-Bereich unterwegs und nehmen uns ein 600mm Blende 4. Das sind schöne glatte Zahlen, damit kann man gut rechnen. Jetzt sagt er dieses F durch 4, deswegen schreibt man das ja auch mit einem Bruchstrich gerne. F durch 4, Focal Length, deswegen F. Fokallänge, Brennweite zu Deutsch, durch 4 ist die Blendenöffnung. Das heißt, wir haben ein 600mm Objektiv, teilen die 600 durch 4 und landen dann bei 150mm, 15 cm Blendendurchmesser oder Eingangspupille ist eigentlich das Richtige und die Blende, je nachdem, wo die im Strahlengang sitzt, ist auch ein bisschen anders, aber wir gehen mal von dem Frontglas jetzt einfach aus, das ist zum Vorstellen einfacher. Also ein 600mm Blende 4 Objektiv muss an der Eintrittspupille 15 cm Durchmesser haben, damit sich F4 schimpfen darf. Was passiert jetzt, wenn wir einen Zweifachkonverter anhängen? Zweifachkonverter macht eigentlich nichts anderes als das System, das komplette optische System, was da vorne an der Kamera dran hängt, zu einem 800mm brennweiten System zu machen. Quatsch, ich laber. 1200, um Gottes Willen, man merkt den Karneval in meinem Kopf doch, Entschuldigung, also nochmal. 600mm mit einem Zweifachkonverter werden zu einem 1200mm Objektiv. Jetzt bietet die Kamera aber auf einmal nur noch Blende 8 an als Offenblende und die Frage ist nicht, warum kann ich die Blende nicht mehr auf 4 aufmachen, sondern die Antwort ist, das Glas wird aber ja im Durchmesser nicht größer. Wenn ich jetzt 1200mm durch diese F4 teilen würde, müsste ja mein Objektiv auf einmal 30 cm im Durchmesser haben. Aber das kann der Telekonverter leider nicht. Der vergrößert nicht den Durchmesser des Objektivs, sondern der Durchmesser bleibt eben die 15 cm, von denen wir eben gesprochen haben. Und 1200 durch 150mm ist dann eben genau die Blende 8. Also F durch 8, 1200 durch 8. Ist eben die 150mm Durchmesser, die das Objektiv vorne eben nun mal hat. Da kann man nichts dran machen. Technisch kann man sich das natürlich dann auch so vorstellen. Hinten kommt ein Bild aus dem 600mm Objektiv rausgeflogen und dadurch, dass wir jetzt um den Faktor 2 die Brennweite vergrößern, schneiden wir quasi die Höhe und die Breite des Bildes ab. Und zwar um den Faktor 2. Das heißt, das Bild ist nur halb so hoch und halb so breit. 2x2 ist 4, also es kommt nur noch ein Viertel des Lichts an und irgendwo stand mal geschrieben, das Thema mit den Blendenstufen und so weiter. Ne? Immer eine Blendenstufe ist die Halbierung der Lichtmenge, das heißt eine Blendenstufe dunkler wäre Blende 5,6 und zwei Blendenstufen runter oder ein Viertel des Lichts ist dann eben Blende 8, also auch von der Seite aus. Könnte man es sich vorstellen es bleibt nur ein Viertel des eigentlichen Bildes, was das Objektiv ohne Konverter produziert, übrig. Das heißt, es ist auch nur noch ein Viertel des Lichts, was dann auf dem Sensor ankommt. Also auch von der Lichtmenge kommt das ganz gut hin. So, jetzt ist natürlich die Frage, Bildlook, ist das nicht eigentlich dann der Bildlook von einem 600mm Blende 4 einfach nur als Crop, der dann hinten auf dem Sensor ankommt? Und ja, das ist tatsächlich im Prinzip nichts anderes. Und das ist auch dieses ganze Geheimnis mit dem Crop-Faktor. Das wird immer sehr groß aufgezogen und die Blendenwirkung ist dann so und so. Es ist gar nicht so richtig einfach zu sagen, aber am Ende ist es das Gleiche, ob du jetzt ein 800mm, ach, ich bin schon wieder in den falschen Zahlen, das gibt's doch nicht, ein 1200mm Blende 8 Objektiv kaufst oder ein 600mm Blende 4 Objektiv kaufst und das mit einem Zweifachkonverter vergrößerst, verlängerst. Da kommen die gleichen Bilder raus. Natürlich ist dieses ganze Thema Bokeh, Schärfe, Aberration, Gegenlichtverhalten und so weiter, das hängt alles von viel mehr Faktoren als nur von dieser Zahl Brennweite und Zahl Blendenöffnung ab. Das wissen wir alle, Farben und so weiter, dass die gewählten Glassorten, wie hochwertig die miteinander verklebt sind, womit die vergütet sind, wie das Objektiv von innen geschwärzt ist, um keine Reflexionen im Tubus quasi zu erzeugen. Das spielt alles da rein. Und deswegen ist natürlich so eine Konverterlösung immer ein bisschen schwierig, weil da auf einmal Bauteil mit einem Bajonett angebaut werden muss. Das kann nie so genau sein wie Linsen, die aneinander geklebt werden, wenn etwas über so einen Klickverschluss miteinander verschlossen wird. Ein Restspiel bleibt bei der ganzen Geschichte natürlich immer. Und an jeder Stoßkante gibt es immer die Restwahrscheinlichkeit, dass sich doch mal ein Lichtstrahl irgendwie verirrt und in eine andere Richtung gespiegelt wird. Und dann wird es doch ein bisschen unschärfer und so weiter und so fort. Vollkommen klar, aber grundsätzlich ist es genau das Gleiche. Von daher, also der Bildlook, den du am Ende, wenn du einen Zweifachkonverter anschraubst, bekommst, entspricht genau dem Bildlook, den du bekämst, wenn du das Objektiv gekauft hättest, was sozusagen durch den Telekonverter entstanden ist. Ja, so viel dazu. Es ist etwas kompliziert und etwas Physik- und Mathe-lastig, aber am Ende ist es alles gar nicht so viel Magie dahinter. Also die ganze Magie, die in dieser Objektiv-Story drin steckt, die kommt eigentlich erst ein ganzes Kapitel weiter als dieser Brennweiten-Blendenbereich. Ne? Also wie gesagt, Vergütung, Glassorten, nicht sphärische Linsen, also Linsen, die quasi deren Krümmung nicht einer Kreisbahn entspricht, sondern eben, ja, ihr habt bestimmt alle schon mal irgendwo gelesen, dass da asphärische oder aspherical Elemente im Objektiv verbaut sind oder irgendwelche hochbrechenden Glassorten, ED, oft abgekürzt Glaselemente und so weiter. Die sind alle dafür da, um entstehende Bildfehler wie Aberrationen, was bedeutet, dass blaues Licht in einem etwas anderen Winkel gebrochen wird als rotes Licht. Das kennen wir alle, wenn Licht durch ein Prisma fällt und wir diesen wunderschönen Regenbogen erhalten, wenn es Sonnenlicht ist, das ja aus allen Farben besteht. Da kommt ja auch das rote Licht auf der Wand nicht genau da an, wo das Grüne und das Gelbe und das Blaue ankommt. Und das ist in der Fotografie nichts anderes als eine chromatische Aberration. Es ist einfach eine physikalische Größe. Die Wellenlänge von dem Licht hat etwas damit zu tun, in welchem Winkel die durch ein Glaselement gebrochen wird. Und um das zu verhindern, baut man dann quasi Korrekturlinsen, die das blaue Licht wieder zurück in die Richtung des roten Lichts brechen und so weiter, um eben diese ganzen Effekte zu verhindern. Das macht dann oft auch den Preis aus. Ne? Wir haben alle bestimmt schon von Apo-Linsen gehört, apochromatische Linsen, siehe bei Leica zum Beispiel, wo das gleiche Objektiv im Prinzip, das aus der günstigsten Serie ist, auf einmal in der teuersten Serie ist, nur weil auf einmal Apo dran steht. Man denkt, wie Apo und warum ist das jetzt so teuer? Aber es ist eben sehr aufwendig, diese ganzen vollkommen natürlich vorkommenden Bildfehler, wie man ja am Prisma sieht, das ist ein Paradebeispiel, die da wieder rauszubekommen, optisch, ohne dass hinterher ein Computer irgendwas berechnen muss, sondern dass schon möglichst sauber das Bild hinterher auf den Sensor ankommt. Das ist sehr aufwendig. Und diese ganzen Innenreflexion vermeiden, um nicht so viel Flaring und Ghosting zu haben und so weiter. Das ist sehr aufwendig und da ist eigentlich viel mehr im Bildlook inbegriffen, als in dieser eigentlich sehr schnell und einfachen Thematik Brennweite und Blende. So, das waren die Follow-ups. Wie gesagt, vielen Dank. Alles, was ich jetzt hier angesprochen habe, wo es irgendwie Links zu gibt, verlinke ich in den Shownotes und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Karneval. Und zwar ist mir, die Story erzähle ich jetzt mal, im Restwahnsinn ist mir diese Woche, naja, die Situation war nicht so ganz einfach. Ich fange mal ein bisschen an, das wird jetzt so ein bisschen Backstage-Show-Talk, Aber ich komme gleich wieder zurück zur Fotografie, aber ich denke, die Story ist eigentlich ganz witzig. Unser lieber Sänger Hubi, viele Grüße und schön, dass du wieder gesund bist, war krank. Am vorletzten Wochenende, jetzt habe ich das Datum nicht mehr ganz auf dem Schirm, müsste der 15., 16. Februar ungefähr gewesen sein. Und wir konnten nicht spielen. Wir sind nur noch zu dritt in der Band. Ne, Manuel, viele Grüße auch an dich, Hubert und ich. Und Hubi war krank, er ist auch noch unser Sänger. Er hatte schon an den beiden Tagen davor, wo wir noch gespielt haben, kaum noch Stimme. Und als er dann am Freitagabend von der Bühne kam und bei ihm so nach und nach der Schüttelfrost einsetzte, war schon relativ absehbar, okay, also mit Fieber auf die Bühne gehen, das hat jetzt gar keinen Sinn und ist vielleicht eine kurzfristige Lösung, aber langfristig sicherlich nicht das, was man sich für seine Zukunft wünscht, gesundheitsmäßig. Lieber Falk, vielen Dank für deine immerwährenden Warnungen an mich, wenn es mir mal nicht gut geht, mich zu schonen. Das habe ich direkt so an Hubert weitergegeben und er hat sich Gott sei Dank dran gehalten und ist zu Hause geblieben. Aber natürlich bitter, weil Auftritte absagen bedeutet, kein Geld für Auftritte bekommen und auch keine Werbung für die Band machen können. Das ist ja auch eine Werbefläche, wenn man auf der Bühne steht. Und so haben Manuel und ich beschlossen, bei einem Verein, bei dem auch Melanie in der Tanzgarde tanzt und meine Kinder und Manuels Frau tanzt auch in dem Verein und wir kennen irgendwie diesen Verein schon seit 12 Jahren und die kennen alle uns. Da haben wir gesagt, komm, diesen einen Auftritt, den versuchen wir einfach zu zweit zu machen. In der Hauptsache habe ich dann die Songs gesungen. Manuel hat Schlagzeug gespielt, ich habe nur ein bisschen Keyboard dabei gespielt. Einen Song hat auch Manuel gesungen. Oder sollte er singen, hat er auch ein bisschen gemacht. Aber dann waren wir schon in dieser geschwächten Situation, gehen auf die Bühne und bei Manuel fällt das In-Ear-Monitoring aus. Dazu auch kurze Erklärung, In-Ear-Monitoring, das habt ihr bestimmt schon bei allen Künstlern auf der Bühne gesehen, die diese eingepassten Kopfhörer alle in der Ohrmuschel stecken haben. Unsere Band macht keine Geräusche. Also selbst das Schlagzeug besteht nur aus sogenannten Triggern. Das heißt, das sind im Prinzip Sensoren, elektronische Bauteile, und wenn man mit dem Drumstick da drauf schlägt, triggert der ein Geräusch, ein Schlagzeuggeräusch, in einem Soundmodul. Das hat den riesen Vorteil, dass man auch sehr leise, super gut klingend spielen kann, weil kein akustisches Schlagzeug vor sich hin bollert. Das klingt ja auch immer ein bisschen anders. Wenn man sehr sanft auf eine Trommel haut, klingt das halt ganz anders, als wenn man volle Kanne auf eine Trommel haut. Und um in allen Situationen gleichbleibend klingen zu können, haben wir uns für diese elektronische Lösung entschieden im Prinzip. Dann haben wir auch drei Mikrofone auf der Bühne, die eben jetzt nur noch unsere Stimme auffangen. Und früher hatte man dann eben immer den Lärm vom Schlagzeug auf allen Gesangsmikrofonen ein bisschen mit drauf. Das Geräusch vom Saxophon. Lärm und Schlagzeug, das klingt irgendwie despektierlich. Lieber Manuel, so war es nicht gemeint, Entschuldigung. Aber genau, alle Nebengeräusche werden natürlich auch von dem Mikrofon mitgenommen und wieder über die Anlage ausgespielt. Das macht den Sound jetzt nicht katastrophal, aber immer so ein bisschen indifferent, immer so ein bisschen schwammig. Und seit wir jetzt umgestellt haben auf diese Lösung, die eben auf der Bühne bis auf unsere drei Stimmen gar keine Geräusche mehr macht, ja, das bringt einen sehr kristallklaren Sound und sehr viel Flexibilität mit sich, zumal wir auch so, ja, EDM-Musik machen, Electronic Dance Music und ab und zu auch mal vorkommt, dass man eben nicht akustische Drum-Sounds in einem Song haben will. Ja, auf jeden Fall, und um uns selber noch hören zu können, haben wir eben diese Kopfhörer drin. Und es schützt einen außerdem an lauten Locations noch vor der eigentlichen Anlage, dass einem nicht die Trommelfälle irgendwann in der Mitte des Kopfes sich berühren, weil es so laut ist. Die Kopfhörer schirmen gut gegen Ausgeräusche ab und wir haben dann auch ein sehr klares Klangbild auf unseren Ohren. Wenn sie funktionieren. An dem Tag hat Manuels In-Ear nicht funktioniert und somit brach absolutes Chaos aus. Ich war dann quasi allein auf weiter Flur, merkte nur, dass Manuel gar nichts mehr hören konnte von dem, was ich spiele und deswegen immer komplett irgendwo neben der Spur unterwegs war und die Crew hüpfte panisch über die Bühne, brachte ihm eine neue Funkstrecke, brachte nichts, brachte ihm einen neuen Kopfhörer, hat auch nicht geholfen. Brachte nochmal ein anderes Funk-Bodypack, über den er eben seinen In-Ear-Monitoring-Signal empfängt. Es war eine absolute Katastrophe. Ich stand da irgendwie vorne und hab gesungen und hinter mir brach die Welt zusammen und vor mir war das Publikum nur ungläubig am Zugucken, was hinter mir für ein Chaos passierte. Naja, leicht traumatisierender Auftritt. War natürlich innerhalb dieses Vereins jetzt nicht so super schlimm für uns, weil alle Verständnis dafür hatten und sehr dankbar waren, dass wir überhaupt gekommen sind ohne Sänger. Aber naja. Und so begann eine leidvolle Phase der Fehlersuche über anderthalb Wochen. Haben wir diese Woche Montag und Dienstag, wo wir eigentlich unsere freien Tage gehabt hätten, um Energie zu sammeln für die Auftritte von Mittwoch bis Sonntag. Ja, haben wir dann jeden Tag 6 Stunden bei uns im Lager rumgesessen und geschraubt und gebastelt und nach Fehlern gesucht. Dann dachten wir, wir hätten es gefunden. Am nächsten Tag kommen wir wieder, stecken ein. Es ist wieder absolutes Chaos auf den In-Ear-Monitoren. Dann mittlerweile auf allen drei In-Ear-Monitorings. Also es war verheerend. Dann haben wir eine Fehlerquelle ausgemacht. Nach langer, langer Suche eine weitere. Wir haben vorher auch schon Geld investiert, Sachen umgebaut, Funkfrequenz geändert, alles Mögliche. Aber dann am Ende kam uns noch eine Fehlerquelle eben unter, die wir eliminieren konnten. Und damit war es dann Gott sei Dank auch gegessen. Aber wir sind natürlich jetzt die letzten zwei Tage mit echt Panik auf die Bühne gegangen. Denn wenn man auf die Bühne geht und nicht weiß, ob man überhaupt selber gleich was hört oder ob wieder nur ein absoluter... Ja, das hörte sich so ein bisschen an wie ein 56K-Modem, das am Tag vorher irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat. Das war wirklich Wahnsinn, was da auf den Ohren ankam. Das hatte auf jeden Fall mit Musik nicht viel zu tun, sondern klang eher wie Robocop, der ausrastet. Auf jeden Fall, ja, Panik auf der Bühne, weil man nie weiß, geht's gleich wieder los oder bleibt das Signal jetzt sauber. Und damit möchte ich zu einer kleinen Story-Switch-Kiste kommen Richtung Kameras wieder. Und zwar das Vertrauen ins eigene Equipment. Da habe ich drüber nachgedacht, gibt es das eigentlich in der Fotografie auch, dass man einen kleinen, schwer nachvollziehbaren oder gar nicht nachvollziehbaren Fehler hatte und dann hinterher irgendwie so einen Vertrauensbruch mit seinem Equipment hat. Und da sind mir nicht so richtig viele Sachen eingefallen, aber zwei Kleinigkeiten vielleicht oder drei. Drei kleine Stories, die ich euch mal erzählen will und dann möchte ich hinterher natürlich von euch wieder wissen, wie ihr das so bisher erfahren habt und ob ihr sowas auch mal hattet. Story 1 war relativ einfach, weil nachvollziehbar. Ich habe fotografiert, tatsächlich auch die Band. Wir haben für ein Unplugged-Konzert in der Corona-Zeit ein Bild gebaut und wollten ein Foto vorm Kölner Dom machen mit der Hohenzollernbrücke davor. Und ja, haben uns irgendwann reingestellt. Es fing an zu regnen, Kamera auf dem Stativ, kein Problem. Paar Bilder gemacht und auf dem Rückweg zum Bus, der stand unter einer Unterführung, da war es also längst wieder trocken, spuckte die Kamera auf einmal die Meldung aus, nicht unterstütztes Zubehör verbunden oder sowas oder ja, sinngemäß, ich weiß es nicht mehr genau, ist mir seitdem auch nicht mehr passiert zum Glück, aber da ist wohl Wasser dann doch noch zwischen das Bajonett und das Objektiv gelaufen, hat irgendwie an den Kontakten irgendwas, ja, ich vermute mal leicht kurz geschlossen oder zumindest irgendwo einen Stromkreis hergestellt, der nicht hergestellt werden sollte und schon hat die Kamera gezickt und gesagt, nee, ich mache jetzt hier gar nichts mehr, hier ist irgendwas faul. In dem Fall war ich relativ entspannt, denn ich habe gesehen, es sind Wassertropfen auf dem Objektiv. Ich habe alles schnell ein bisschen trocken gewischt an den Kontakten. Das Objektiv natürlich äußerlich auch, dass jetzt nicht noch Wasser nachträglich eindringen kann. Und da war aber auch nach ein paar Minuten alles wieder gut. Hat bis zum Schluss, ich habe das Objektiv nicht mehr, aber hat alles super funktioniert, die nächsten paar tausend Bilder. Von daher gar kein Problem. Und die Kamera habe ich bis heute noch, das ist meine Sony A7 III gewesen. Die läuft auch bis heute lupenrein, also am Wasser hat sie auf jeden Fall... Ja, nicht gelitten. Da war der Vertrauensbruch also relativ überschaubar. Dann hatte ich, und das ist was, was einen so ein bisschen nervös macht, mich zumindest. Ich war mit meiner Frau und den Kids beim Tiger and Turtle. Das ist so ein, wer es nicht kennt, ein Kunstwerk, das oben auf einer Halde in Duisburg steht. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Achterbahn. Ne, es sieht sogar ziemlich aus wie eine Achterbahn, ist aber eigentlich ein Konstrukt von Treppen. Und bis auf den Looping, der da in der Mitte eingebaut ist, kann man das Gerät auch komplett begehen. Also die Treppen sind ganz normal begehbar. Nur der Looping, also über Kopf, habe ich noch keine Treppe laufen sehen, ungesichert. Von daher ist das zu Recht abgesperrt. Aber genau, das haben wir uns angeschaut. Und ich hatte meine Kamera mit dem 50mm Sigma Blende 1.4 Art der neuen Version. Die Falke jetzt auch seinen eigenen nennt. Und auf einmal hatte ich in jedem Bild unten einen dunklen Streifen. Also es war keine Vignette, sondern es war im Prinzip das unterste Sechstel vielleicht von dem Bild, das so eine Abschattung hatte. Es war jetzt nicht, dass es schwarz war, sondern ja, es sah im Prinzip aus wie ein vignettierendes Objektiv, aber einseitig und dann den kompletten Rand entlang. Ich habe mich echt gewundert. Ich habe gedacht, verdammt, da hatte ich das Objektiv gerade recht neu. Dachte schon, ist an dem Objektiv irgendwas faul? Ist die Gegenlichtblende nicht richtig drauf? Habe sie abgemacht. Gleiches Phänomen, habe sie wieder dran gemacht. Gleiches Phänomen, es ließ sich nicht reproduzieren. Habe das Objektiv von der Kamera abgemacht, wieder an die Kamera dran gemacht. Gleiches Problem. Ein Tag später, ich war schon drauf und dran, irgendwie zu Calumet zu fahren und mal zu fragen, ob da irgendwie was faul ist mit dem Objektiv, weil ich das da auch gekauft hatte. War alles wieder gut. Ewig lang. Jetzt hatte ich vor ein paar Tagen das gleiche Phänomen nochmal bei drei Bildern oder so. Und da war es wieder weg. Also das ist sowas, das macht die Bilder jetzt nicht wirklich kaputt. Und an vielen Stellen würde man vielleicht sogar absichtlich da so ein, es ist wirklich relativ minimal und man sieht es eigentlich nur, wenn man gegen eine sehr homogene Fläche fotografiert hat, also gegen einen Himmel oder ja, irgendwas sehr gleichbleibend Helles und dann sieht man an der Stelle eben so eine dunkle, so wie so ein Verlaufsfilter, den man reingeschoben hat. Vielleicht sogar nachträglich bei Lightroom. Aber so ein bisschen sah es aus. Ja, macht die Bilder nicht kaputt. Vielleicht sogar, wenn man es gezielt einsetzt, interessant, aber es ist natürlich nichts, was ich jetzt unbedingt haben wollte. Ich wollte mich ja darauf verlassen, dass das Objektiv mit der Kamera zusammen saubere Bilder macht. Und das hinterlässt einen dann manchmal dann doch so ein bisschen nervös. Und man denkt sich, wenn das jetzt an der falschen Stelle auftritt und wenn das jetzt noch gesteigert auftritt, was könnte das sein? Spannend ist ja, dass es auch nur in Verbindung mit dem Objektiv mal aufgetreten ist. Aber es war nicht nachvollziehbar. Und den nächsten nicht nachvollziehbaren Fehler hatte ich letztens. Da habe ich unserem Crewmitglied von der Gang, Flo, viele Grüße Flo, die Kamera in die Hand gedrückt und er hat irgendwie auch ein paar Bilder gemacht, während wir geprobt haben, hat ein paar Mal abgedrückt und dann irgendwie auf Play gedrückt und ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat. Er hat sehr viele Knöpfe in sehr kurzer Zeit gedrückt. Und auf einmal ist die Kamera komplett eingefroren. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass die Kamera einfriert. Die ließ sich dann mit Akku raus und Akku wieder rein, wiederbeleben und hat seitdem auch wieder kein einziges Problem gehabt. Aber es sind so diese kleinen Momente, von denen man immer denkt, wenn es jetzt drauf angekommen wäre, ich stehe in der Kirche, das Brautpaar küsst sich und die Kamera friert ein. Heiliger Bimbam. Dann will ich in meiner eigenen Haut aber nicht stecken, wenn der Moment kommt. Und das sind dann so Momente, wo man so ganz klein bisschen die nächsten paar Male mit so einem ganz leichten Gänsehautgefühl irgendwie in, und zwar, ich meine nicht das schöne Gänsehautgefühl, sondern so eine leichte, ja, sowas wie eine böse Vorahnung in Aufträge reingeht oder überhaupt in fotografische Betätigung, wenn man das Gefühl hat, gleich könnte es wieder passieren, es passiert aber nie. Aber irgendwie bleibt es einem immer so ein ganz klein bisschen im Nacken sitzen. Also zum Beispiel diesen schwarzen Rand oder diese Vignettierung an die einseitige, die hatte ich jetzt bis vor ein paar Tagen schon vergessen. Dann ist bei, ich weiß gar nicht genau, wie viele Bilder es waren, 1, 2, 3 Bilder, nochmal aufgetreten. Waren auch gar keine wichtigen Bilder, völlig egal. Aber das hat das wieder so ein bisschen auf den Plan gerufen und dann hat man immer so ein bisschen dieses, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht so ganz in Ordnung Gefühl und hoffentlich tritt das nicht auf oder hoffentlich wird das vor allem nicht noch schlimmer. Und bei einer einfrierenden Kamera ist es natürlich, ja, noch viel drastischer. Ist wie gesagt nur einmal aufgetreten und ich habe keine Ahnung, was Flo da an meiner Kamera für eine wilde Tastenkombination gedrückt hat, die dann zu so einem Stress offensichtlich im Body geführt hat, aber naja, das ist auf jeden Fall auch nichts, was man erleben möchte, wenn es dann einmal doch drauf ankommt, dass man in dieser Sekunde das Bild macht und nicht 4 Sekunden später, wenn alles vorbei ist. Yes! Und nach gestern und vorgestern bin ich jetzt aber auch wieder geheilt von unserem Bandtrauma und ich bin auch wieder, würde ich sagen, geheilt von meinen Kameratraumata, was diese Aufhängen und schwarze Ränder und so weiter anbelangt. Aber naja, also was ich auf jeden Fall tue, ist jetzt anders mit Regen umgehen und Objektiven, auf denen nicht draufsteht, ich bin wettergeschützt. Also das hat sich da schon verändert und auch so dieses, das funktioniert schon Gefühl, ist manchmal so ein ganz klein bisschen eingetrübt. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, da kommt davon, wenn du mit Sony und nicht mit Canon, Leica oder Nikon fotografierst. Vielleicht, ich weiß es nicht. Bisher haben sie mich eigentlich noch nie im Stich gelassen. Ich muss noch aufs Holz klopfen. Aber naja, erzählt mir doch sehr gerne mal, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt, dass die Kamera irgendwas gemacht hat, was sie nicht machen sollte. Es war überhaupt nicht nachvollziehbar, woran es lag und es ist danach auch erstmal nicht mehr aufgetreten. Könnt ihr damit gut umgehen oder habt ihr dann direkt so einen kleinen Vertrauensbruch mit eurem geliebten Equipment irgendwie erfahren, gespürt? Erzählt mir das gerne mal, das würde mich sehr interessieren. Oder habt ihr schon mal irgendwas gehabt, was ich monatelang immer mal wieder so sporadisch aufgetreten ist und am Ende gab es aber eine ganz einfache Lösung, die diesen Knoten dann zum Platzen gebracht hat und dann war alles wieder gut. Das ist ja eigentlich der Idealfall. Also ja, manchmal ist es auch schön, einen vielleicht auch schlimmen Fehler zu finden oder einen Defekt zu finden, ist manchmal das kleinere Problem, als wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwo ist da ein Schwelbrand, irgendwas ist und ich weiß aber nicht, was es ist und wann es wieder auftritt. Ja, erzählt gerne mal. Ich werde mich jetzt anziehen und wieder ins bunte Karnevalstreiben stürzen. Und dann hören wir uns auf der anderen Seite wieder. Nächste Woche ist Aschermittwoch, damit beginnt ja dann die Fastenzeit vor Ostern. Deswegen ist es dieses Jahr übrigens auch so spät. Also für die, die von Karneval irgendwie so nicht so viel mitbekommen. Karneval ist ja an den Mondkalender gebunden, so wie Ostern auch. Jetzt will ich keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, Ostern ist der erste Vollmond oder Neumond nach Frühlingsbeginn. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist ja die Fastenzeit an Ostern gebunden und der Beginn der Fastenzeit ist Aschermittwoch und deswegen ist an Aschermittwoch der Karneval vorbei und es folgt jetzt noch Karnevalsfreitag heute, Karnevalssamstag, Karnevalssonntag und der Rosenmontag, wo in Köln der große Rosenmontagszug geht. Da halte ich mich aber raus und nutze den Tag, um selber mal ein bisschen Karneval zu feiern und ein paar Leute zu treffen, was ich ja sonst wegen Band und so nicht so schaffe, weil ich dann eben die ganze Zeit auf den Bühnen unterwegs bin. Und dieses Jahr nutze ich die Chance, dass der Rosenmontag frei ist, um selber mich noch einmal so ein bisschen ins Getümmel zu stürzen. Und dann wird Karnevalsdienstag, auch Veilchendienstag genannt, nach dem Rosenmontag kommt der Veilchendienstag, wird sich erholt und dann ist Aschermittwoch und dann ist der ganze Wahnsinnsmodus des Jahres fürs Erste geschafft. Und die nächste Sprechstundenfolge wird wieder ein einheitliches, einziges Thema bekommen. Aber ich fand es auch ganz spannend, jetzt mal einfach eine Folge zu machen, in der ich auf eure Rückmeldungen zu den letzten beiden Folgen eingegangen bin. Ist ja, wie gesagt, super spannend und freut mich immer total, wenn von euch da Input und Feedback kommt. Macht's gut, wenn ihr auch Karneval feiert, wünsche ich euch ein ganz tolles Karnevalswochenende. Steckt euch bitte nicht noch mit einer Influenza an auf der Zielgerade, das muss jetzt auch nicht sein. Falls ihr euch angesteckt hattet, im Moment ist ja irgendwie die halbe Nation gefühlt an irgendwas aus dieser grippalen Infektküche erkrankt. Wünsche ich euch eine gute Besserung, werdet schnell wieder fit. Oder wie gesagt, wenn ihr noch fit seid, steckt euch gar nicht erst an. Das ist der beste Weg und bald wird es ja bestimmt dann auch so richtig frühlingshaft. Es ist ja schon was wärmer geworden und dann flaut diese Infektionswelle bestimmt auch wieder ab. Ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund. Denkt dran, wir kommen jetzt immer hier auf diesem Feed. Also wir sind jetzt quasi auf dem alten Fotografie-to-Gut-Feed. Der andere Feed, den haben wir zum Archiv umbenannt. Da liegen unsere Folgen bis Mitte Februar. So, jetzt habe ich es aber. Mitte Februar 2025. Und wenn ihr hier seid, seid ihr richtig, denn hier kommen auch in Zukunft alle neuen Folgen von Fotografie to Gut, unsere Duo-Folgen, unsere Solo-Folgen und ab und zu mal ein Leben to Gut und vielleicht demnächst auch irgendwann mal ein Musik to Gut. Macht's gut! Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die ich mit ein bisschen weniger Stress, ein bisschen weniger Überdrehtheit und ein bisschen mehr Ruhe wieder aufnehmen kann. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.